Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag über die Arche Noah und ihre Bedeutung für das 21. Jahrhundert. Und dabei möchte ich gleich klarstellen, ich möchte eine Brücke schaffen vom Alten Testament zum Neuen Testament. Das Alte Testament, das ist der erste Teil der Bibel, der geschrieben wurde von 1600 bis 400 vor Christus. Dann gab es eine gewisse Pause und das Neue Testament nach dem Kommen von Jesus Christus in den Jahren 32 bis 100 nach Christus, in diesem Zeitraum wurde das Neue Testament verfasst. Wir schauen uns die Zeit von Noah an und vergleichen sie mit unserer Zeit. In 1. Mose 6, Vers 5 wird Gottes Urteil über die Menschheit damals vor der Sintflut berichtet. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Jetzt, wenn wir rübergehen zum Neuen Testament, dann lesen wir im Blick auf unsere nachsintflutliche Welt, Römer 3, 23, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist Gottes Urteil. Aber daraus folgt Gottes Gerechtigkeit, fordert Gericht. Und in 1. Mose 6 heißt es, in Vers 7, und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels. Denn es reut mich oder es schmerzt mich, dass ich sie gemacht habe. Jetzt wieder die Brücke zum Neuen Testament. Dort wird das Urteil oder das Gericht Gottes, das gefordert wird durch Gottes Gerechtigkeit, in Römer 1, Vers 18 so beschrieben. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Also, was man heute nicht mehr oft hört in Predigten, ist, Gott ist zornig auf diese Welt. Wegen unserer Ungerechtigkeit. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Weil Gott eben nicht nur absolut gerecht ist. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Aber die Bibel sagt auch, Gott ist Liebe. Nicht nur Gott hat Liebe, sondern sein Wesen ist Liebe. Und das erklärt Gottes Geduld mit uns Menschen. Damals, vor der Sintflut, aber auch heute. Und zwar liest man in 1. Mose 6, Vers 3 in der Geschichte mit Noah. Und der Herr sprach, mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Mein Geist, das ist der Heilige Geist, soll nicht ewig die Menschen überzeugen von ihrer Schuld und dass sie Vergebung brauchen. Aber Gott gibt eine Frist, und zwar 120 Jahre. Also 120 Jahre, das war die Gnadenfrist, die Gnadenzeit, bis dann die Sintflut kam. Ab diesem Urteil, das Gott so ausgesprochen hat. Diese 120 Jahre beziehen sich nicht auf das Lebensalter. Das wird im ersten Buch Mose nicht dort begrenzt. Das geht erst später immer mehr runter, bis es dann eben so gekommen ist, dass heute 120 kaum überschritten werden kann. Das ist kaum möglich. Aber in früheren Zeiten gab es höhere Alter. Aber auch noch nach der Sintflut, diese 120 Jahre beziehen sich wirklich auf die Gnadenzeit. Und das sieht man übrigens auch aus den Handschriften von Qumran am Toten Meer. Ich habe hier so geheimnisvoll hingeschrieben, 4Q252. Das ist also die Handschrift Nummer 252 aus der Höhle 4 in Qumran. Es gibt 11 Höhlen in Qumran. Und dort wird das, ist ein Kommentar, der deutlich macht, auch damals vor über 2000 Jahren hat man das so verstanden, diese 120 Jahre waren die Gnadenzeit. Nun, im Neuen Testament sehen wir das Gleiche. 2. Korinther 6, Vers 2 sagt, im Blick auf unsere Zeit heute, siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Also jetzt ist die große Chance, die wir wahrnehmen können, um mit Gott Frieden zu bekommen, mit Gott ins Reine zu kommen. Also Gottes Langmut, Geduld damals, Gottes Langmut und Geduld heute. Und dazu noch ein Vers aus dem Propheten Jesaja, der diese Geduld Gottes eindrücklich zum Ausdruck bringt. Jesaja 55, 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Merken wir, man kann Gott nicht immer finden. Es ist eine beschränkte Zeit, aber es gibt diese Zeit, in der sich Gott finden lässt. Da gilt dieser Spruch aus der Bergpredigt, wer sucht, der findet. Das hat nichts zu tun mit einem verlorenen Bleistift. Wer sucht, der findet. Das ist, wer Gott sucht heute, der wird ihn finden. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also, jetzt ist Gott nahe. Aber es wird nicht immer so sein, dass Gott nahe ist von uns Menschen. Der Gesetzlose, das klingt sehr kriminell, aber es ist so, der Rascha, das ist nicht einfach der Kriminelle, das ist der, der sich einfach nicht um die Bibel schert. Das ist der Rascha im Hebräischen. Und das wird eben gesetzlos übersetzt, weil los von dem Gesetz Gottes. Ja? Der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Ja, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Es gibt keine Schuld in unserem Leben, die nicht vergeben werden könnte. Gott ist nicht nur bereit zum Vergeben, er ist reich an Vergebung. Nun, diese Gnadenfrist in der Zeit von Noah, das war natürlich die Gelegenheit, um dann auch die Arche zu bauen. Dieses Riesenbauprojekt. Im Neuen Testament, in Hebräer 11, Vers 7 heißt es, durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Was hier übrigens auffällt, ist, Noah bekam eine Prophetie darüber, dass die Sintflut kommt. Aber es war gar nichts zu sehen. Und er musste schließlich eine Arche bauen, aber das war natürlich ein bisschen amüsant für viele, wenn da kein Wasser ist und dann erst noch so ein Riesenschiff. Aber er hat es trotzdem gemacht, weil er geglaubt hat, was Gott sagt. Das stimmt. Und was auch auffällt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Er wollte alle Menschen einladen. Aber seine Familie war ihm ganz besonders wichtig. Seine eigene Familie war ihm ganz besonders am Herzen. Und schließlich heißt es, er wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Das macht klar, der Glaube in der Bibel im Alten Testament ist genau der gleiche Glaube wie im Neuen Testament. Ein Mensch wird von Gott gerecht gesprochen, nur durch seinen Glauben, nicht durch seine Leistung. Nicht wahr? Wenn wir ganz dreckige Schuhe haben, und zwar mit Pech verdreckt, dann können wir, solange wir wollen, auf guten Wegen gehen. Die werden nie mehr sauber. Die werden nie mehr glänzend werden. Wir brauchen völlig neue Schuhe. Und so kann man nicht denken, ja, ich mache einfach viel Gutes und dann kann ich das wieder aufheben von vorher. Ist ja schön, wenn man Gutes macht, klar. Aber man muss nicht meinen, dass dadurch die verpechten Schuhe wieder gut werden. Nur durch den Glauben an an Gott und die Annahme seiner Vergebung kann Gott uns gerecht sprechen. Wenn er alle Schuld wegnimmt, spricht er uns gerecht. Und so wurde Noah selber, der war nicht besser als die Menschen sonst, aber er nahm diese Vergebung an und darum wurde er Erbe der Gerechtigkeit, die gemäß dem Glauben gegeben wird. Nun, eine weitere Parallele zwischen vorsintflutlicher Welt und heute. Es gab damals einen einzigen Ausweg, um gerettet zu werden. Und das war die Arche. Natürlich haben sich die Leute sagen können, wenn wirklich was dran ist und das mit der Sintflut kommt, ja, dann gehen wir einfach auf die höchsten Berge hoch. Und dann ist die Sache für uns auch erledigt. Aber es gab nur einen Ausweg. Das war kein Ausweg. Nur die Arche. Und diese Arche wird so beschrieben, in 1. Mose 6, Vers 14 spricht Gott zu Noah und gibt ihm Anweisung zum Bau. Mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und also sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her. Das ist diese Lichtöffnung da. Eine Elle gefertigt. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite setzen. Mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Knappe, aber ganz klare, eindeutige Bauanweisungen. Nun, jetzt machen wir wieder die Brücke zum Neuen Testament. Auch da sehen wir, es gibt nur einen einzigen Ausweg, um Gottes gerechtem Zorn gegen all unsere Schuld zu entgehen. Und das wird in Johannes 3, Vers 16 in einem Satz so erklärt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen, das heißt seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus Christus ist der einzige Ausweg heute. Das ist die Parallele zur Arche. Man konnte damals anderer Meinung sein, aber eben, es klappte nicht mit den anderen Auswegen. Es gab nur diesen einen Weg. Und heute kann man auch anderer Meinung sein, aber es wird nicht klappen. Das ist der einzige Weg, wie wir dem Gericht Gottes entfliehen können. Nun, wir haben einiges bereits wahrgenommen von den Maßen der Arche. Vorgeschrieben war 300 Ellen Länge, 50 Ellen Breite und 30 Ellen Höhe. Wenn man hier die sogenannte althebräische Elle einsetzt, das ist die ältere Elle mit 7 Handbreiten, das ist genau 52,5 cm. Das ist also nicht Handgelenk mal Pi, ja? Sondern wir können das so umrechnen, dann gibt es eine Länge von 157,5 Meter. Das war ein gigantisches Schiff. Wie man es eigentlich dann erst in der Neuzeit, in der Geschichte, wieder gebaut hat. Aber das war vor 4.500 Jahren. Und die Höhe 26,25 Meter, was sage ich, die Breite 26,25 Meter, 50 Ellen eben, und die Höhe 15,75 Meter. Nun ist es interessant, es gibt eine koreanische Studie, wissenschaftliche Studie, von 1992. Dieses Projekt wurde genannt World Class Ship Research Center, CRISO. Und die haben als Nichtchristen, haben die verschiedene mögliche Archen studiert, wie ideal oder eben wie schlecht wären die bei unglaublichem Wellengang. Und die haben also ganz verschiedene Alternativen aufgestellt und dann auch die biblischen Maße genommen. Und die Studie hat ergeben, die idealsten Maße, also in allen Hinsichten, ja, sind die Maße der Bibel. Und es ist dabei möglich, einen Wellengang aufzunehmen von 47,5 Meter. Das ist grandios, nicht wahr? Und was man auch noch herausgefunden hat, mit diesen 300 Ellen, also 157 Meter circa, erreicht man das Größte, was eigentlich möglich ist, mit dem Material Holz, als freistehende Konstruktion. Also man hat festgestellt, größer ginge mit Holz nicht. Man müsste ein anderes Material nehmen. Metall, so. Ja, mit Holz ist das das Maximum. Interessant, dass in der Bibel steht, genau diese Maße, die gerade an der oberen Grenze noch möglich sind. Ich meine, man muss ja immer davon ausgehen. Viele Menschen, Zeitgenossen, die sagen, das ist ein Märchenbuch, die Bibel. Und das haben irgendwelche Leute sich in viel späterer Zeit so ausgedacht am Schreibtisch und die haben das so aufgeschrieben. Aber das waren schon ganz tolle Leute in dem Fall, wenn die wussten schon damals, was so das Optimum wäre in der Länge, also das Größtmögliche mit Holz. Aber es wird noch besser. Professor Werner Gitt, manche kennen ihn, und dieser Mann hat sich als Spezialist für Informatik und damit auch für Mathematik überlegt, wie müsste eine Arche beschaffen sein, damit man möglichst wenig Holz braucht, aber die höchste Stabilität erreicht. Also, das liegt ganz speziell am Verhältnis von Höhe zu Breite. Und natürlich, wenn das Verhältnis 0,5 wäre, dann wäre das für den geringsten Materialeinsatz das Beste, aber nicht das Stabilste. Ja, also das sind zwei Dinge, die widersprechen sich. Möglichst wenig Material, aber möglichst stabil. Und wie kann man das heute rechnen? Mit Exponentialrechnung, Exponentialfunktionen, also das xy, wie Sie das sehen hier, ja, und dann mit Kurven. Also die eine Kurve über möglichst wenig Material, die andere möglichst hohe Stabilität. Und ganz interessant, diese Art von Mathematik, also Exponentialrechnung mit Kurven, das kannte man im Altertum nicht. In der Geschichte der Mathematik ist das eine eher neuere Errungenschaft. Also nicht aus dem 20. Jahrhundert, aber eben aus der Neuzeit, aus der neueren Geschichte. Und darum ist es interessant, Werner Gitt hat sich also das so mit dem Computer errechnet und natürlich dabei ausgegangen davon, dass der Schwerpunkt, das wird in der Bibel nicht angegeben, wo der Schwerpunkt ist, aber dass der Schwerpunkt möglichst tief liegt. Also so, es waren ja drei Stockwerke, dass man die ganz schweren Tiere, sagen wir die Elefanten und die Giraffe und so weiter, dass man die in den untersten Stock und nicht in den obersten einreiht. Ja? Da kommt der Schwerpunkt runter. Und dann hat er errechnet, boah, sieht man hier, wie die Linie F2 und F1 sich hier schneiden. Und das ist der Punkt B, Breite geteilt durch Höhe, muss 1,667 ergeben. So. Wer kann das noch im Kopf? Aber wenigstens mit dem Handy. 50 Ellen geteilt durch 30 Ellen, das gibt 1,667. Das sind genau die Maße, also Höhe zu Breite, die optimal sind, um am wenigsten Material zu verwenden und trotzdem die höchste Stabilität zu erreichen. Aber jetzt kommt noch mehr dazu. Länge, Breite ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, ganz grundsätzlich für die Stabilität. Und hier ergibt sich 300 Ellen geteilt durch 50, das gibt 1 zu 6. Und der heutige moderne Schiffbau, heutiges modernes Ingenieurwesen erklärt uns, macht uns klar, das ist ideal für Stabilität auf dem Ozean. So werden auch heute Ozeanschiffe gebaut. Nicht unbedingt genau 1 zu 6, das kann auch 1 zu 7,5 sein oder so, aber in dieser Größenordnung. Das ist sensationell. Wieso haben wir einfach gerade so die richtigen Zahlen? Das muss mindestens zu denken geben. Aber jetzt bringen wir noch etwas anderes mit hinein. Ich will etwas erzählen über den Bibel-Babel-Streit. Der ist nicht mehr so gegenwärtig, weil das war eine Sache im 19. Jahrhundert. Also man muss schon ein bisschen alt sein, um das noch miterlebt zu haben. Also, 1800 plus, ja, war dieser Bibel-Babel-Streit. Und das kam so. Es war eine Sensation. Man entdeckte Keilschrifttafeln in Mesopotamien, im heutigen Irak, in Keilschrift geschrieben, auf Babylonisch, ein Bericht der Sintflut. Und man nennt das das Gilgamesch-Epos. Das Original ist aufbewahrt im British Museum. Lohnt sich ein Besuch dort. Fantastisch, was die gesammelt haben im 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert haben die Israelis sie in biblische Archäologie links überholt. Da haben sie gesagt, klar, das jüdische Volk ist zurückgekehrt ins Land der Vorfahren und die haben gegraben. Und was haben sie gemerkt? Es ist genau andersrum. Ich meine, in den Medien wird immer gesagt, die Juden haben den Palästinensern das Land weggenommen. Und wenn man dorthin geht und mal gräbt, kommt man zum Schluss, dass es gerade umgekehrt gewesen ist in der Geschichte. Dass sie vorher da waren, ja? Und das findet man im Israel-Museum in Jerusalem. Das ist wirklich das British Museum aus dem 19. Jahrhundert, aber jetzt im 21. Jahrhundert. Aber eben, es braucht beide zusammen. Und da findet man also noch dieses Gilgamesch-Epos. Und das Fantastische, da gibt es ganz viele Einzelheiten, die parallel sind zum biblischen Bericht. Wie kommt das? Das war eben, wie gesagt, eine Sensation. Und das hat eben zum Bibel-Babel-Streit geführt. Wer hat wem abgeschrieben? Die von Babel, die Babylonier, von den Juden? Oder mit der Bibel? Oder die Juden mit der Bibel von den Babyloniern? Und die meisten Gelehrten im 19. Jahrhundert, oder besonders solche, die sehr laut waren, die haben ganz klar gesagt, es ist Babel und die Bibel hat von Babel abgeschrieben. Und man hat gesagt, natürlich, die Juden waren ja in der babylonischen Gefangenschaft im 6. Jahrhundert vor Christus. Da hatten sie direkten Kontakt mit dieser Kultur und das hat ihnen ganz bestimmt sehr gut gefallen. Sie haben das übernommen, ein bisschen abgeändert, natürlich all die vielen Götter, die da drin vorkommen, weg und nur ein Gott und so umgewandelt. Aber jetzt muss man sich im Klaren sein, im Gilgamesch-Epos wird die Arche auch beschrieben, aber als ein Würfel. Hier, eine Nachbildung. Ein Würfel mit 6 Stockwerken, 120 mal 120 mal 120 Ellen. Also, da möchte ich ja nicht drin gewesen sein. Das ständige Kippen und Rollen, boom, mit der ganzen Arche auf die Seite und dann wieder und mal so und mal so, ja? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten mit einem Würfel, ja? Und also absolut unmöglich. Man muss sich vorstellen, die Elefanten, wie die sich beschwert haben, wenn die wieder mit dem Kopf an der Decke waren. Und dann ein weiteres Problem, das fehlende Licht in den unteren Stockwerken. Ja, wenn die Arche gerade mal so schwann, wo hat man dann da Licht? Und dann boah, wieder auf die andere Seite. Also, das geht nicht. Aber wer hat jetzt recht? Bibel oder Babel? Nun, seither ist einiges geschehen. Man hat Kulturen in aller Welt kennengelernt. Besonders im 20. Jahrhundert und bis heute. Man hat festgestellt, Sintfluterzählungen findet man auf allen 5 Kontinenten bei den eingeborenen Völkern. In Südamerika bei den Indianern, Mittelamerika, ganz viele in Nordamerika bei den Indianern, aber auch in Afrika, Australien, Fidschi-Insel und Hawaii, aber auch im fernen Osten und auch bei den alten Völkern im alten Europa, schon bei den alten Griechen. Überall findet man das. Also über 300 Fluterzählungen. Und auch mit ganz fantastischen Übereinstimmungen. Gerade auch bei den Indianern. Jetzt Frage, wer hat wem abgeschrieben? Haben die Juden den Indianern abgeschrieben? Oder die Indianer den Juden? Jetzt wird klar, das funktioniert überhaupt nicht. Und trotzdem. Aber auch in diesen Geschichten wird die Arche beschrieben. Hier hat man ein paar Beispiele. Ja, das sind alles schöne Schiffchen, ja. Aber natürlich für eine Sintflut nicht brauchbar. Nur die biblische Version. Das ist schon eigenartig. Wer hat wem abgeschrieben? Woher kommt das? Nun, wenn man sich denkt, das waren ganz gescheite Leute. Die haben sich überlegt, wer hat wem abgeschrieben? Und da haben sie gesagt, ja, also Bibel von Babel. Und andere haben gesagt, nein, könnte ja auch umgekehrt gewesen sein. Babel von Bibel. Aber man muss sich auch überlegen, es könnte auch sein, weder noch. Sondern dass beide Traditionen zurückgehen auf eine wirkliche Sintflut, die es gegeben hat. Und die wurde überliefert und so weltweit bei den verschiedenen Völkern und Stämmen überliefert bis heute. Das ist fantastisch. Und ich habe etwa 100 Fluterzählungen einmal gelesen. Also echt, echt erstaunlich. Ja, aber was macht jetzt hier ein Kritiker, ein Atheist? Nicht wahr, wenn ich jetzt das einfach so erzähle, dann scheint es so, ich blende alle Einwände aus, damit alles so ein bisschen schön passt. Nein. Die überlegen sich natürlich bis heute, wie könnte man das umgehen? Und ganz wichtig ist da Sie können es mal ausprobieren. Bei jedem, der was versteht von diesen Dingen, von Ethnologie, Völkerkunde, dann wird er Ihnen sagen, ja, wir erklären uns das mit der Missionarshypothese. Was ist das, Missionarshypothese? Ja, es ist ja so, die Christen, die haben Missionare ausgeschickt in die ganze Welt, die sind zu diesen Völkern gegangen, die haben ihnen biblische Geschichten erzählt und es ist halt so, gerade so Stammesgemeinschaften, die lieben Geschichten. Sonst am Abend, dann Feuer und dann wird erzählt. Und dann haben die Missionare erzählt und das hat ihnen gefallen. Die haben das übernommen, haben noch ihre Götter eingeflochten und haben da eigene Legenden draus gemacht. So, also überhaupt nichts Beeindruckendes, überhaupt kein Beweis für die Sintflut. Und jetzt? Was kann man jetzt sagen? Da muss man sich Folgendes überlegen. Es gibt also bei der Sintflutgeschichte aus der Bibel, 1. Mose 6 bis 9, gibt es Parallelen weltweit. Aber es gibt noch mehr solche Parallelen. Zum Beispiel auch zum Schöpfungsbericht findet man Parallelen. Aber auch zum Sündenfall von ersten Menschen, die gesündigt haben und es zu einem Bruch gekommen ist mit Gott, Tod und Krankheit ist in die Welt gekommen, das findet man auch anderswo. Zum Beispiel bei den Karen in Burma und in Thailand. Und eben, da findet man auch solche Parallelen, dann auch eben zur Sintflut und dann nachher zur Turmbaugeschichte. Turmbau und dann Sprachenverwirrung und Zerstreuung der Völker, das findet man auch weltweit. Zum Beispiel auch bei den Indianern in Mittelamerika besonders. Dort findet man doch diese eindrücklichen Türme von den Mayas zum Beispiel. Und die gleichen ja unwahrscheinlich den Türmen aus dem alten Mesopotamien, Babylonien. Diese Stufentürme, Zikkurat genannt. Unglaublich. Aber die erzählen von einem Turmbau und das war nicht richtig und die Sprachen wurden verwirrt und die Völker haben sich getrennt. Man kann das auf den Punkt bringen. Parallelen weltweit von 1. Mose 1 bis 11. Aber nachher kommt ja die Abrahamsgeschichte und es wird erzählt in der Bibel, wie dann Israel entstanden ist als Nation, von Abraham abstammend und so weiter und so fort. Und da findet man keine Parallelen mehr. Also die weltweiten Parallelen sind da bei den Erzählungen, solange nach der Bibel die Menschheit noch einen gemeinsamen Ursprung hatte. Aber ab dem Moment, wo die Menschheit sich getrennt hat und die Stämme ausgewandert sind, von dort an nicht mehr. Nicht wahr? Die Geschichte mit den 10 Plagen über Ägypten, das wäre doch auch etwas, könnte man auch eine Geschichte draus machen und verändern. Und Durchzug durchs Rote Meer, das Meer, das sich teilt, keine weltweiten Parallelen. Oder Jona im Bauch des Fisches, das wäre doch auch eine ganz schöne Geschichte. Keine weltweiten Parallelen. Oder Speisung der 5000 im Neuen Testament. Das wäre doch auch etwas eindrücklich. Ein Junge bringt 2 Fische und 5 Brote und das wird verteilt auf 5000 Männer und dann noch die Frauen und Kinder dazu. Nein, keine weltweiten Parallelen. Und das widerlegt die Missionarshypothese. Dann ist das effektiv ein Hinweis, dass es die Sintflut wirklich gegeben hat und diese Erinnerungen sind weltweit bei den Völkern noch nachzuweisen. Und wenn man das mal so direkt erlebt, das ist noch viel eindrücklicher. Man kann das so in Büchern lesen, aber einmal war ich in Pereira, Kolumbien, und da kam eine ganze Gruppe von Eingeborenen aus dem Urwald, also einem Indianerstamm. Die wollten auch zu dem Vortrag kommen und die wurden mit der Bibel erreicht erst in den 1990er Jahren. Und seither ist jemand dran, der die Bibel übersetzt in ihre eigene Sprache. Alphabet schafft, bereits geschafft hat, um diese Sprache auch zu erhalten und dass sie die Bibel in ihrer Sprache haben. Und die sind immer ein bisschen scheu, die drängen sich nicht so auf, sehr zurückhaltend. Aber ich bin dann zu dem Anführer gegangen und dann habe ich ihn gefragt, wie ist das, habt ihr auch eine Erzählung gehabt in eurer Tradition von einer weltweiten Sintflut? Dann sagt er, ja, haben wir. Wow, ja, Missionarshypothese, dahin. Der hat mir gesagt, ja, das hatten sie schon vorher, bevor der Missionar gekommen ist. Und so ist das eben ein ganz starkes Zeugnis für die Glaubwürdigkeit der Sintflut. Jetzt schauen wir uns das noch ein bisschen genauer weiter an. 1. Mose 6, Vers 14, da sagt Gott, mache dir eine Arche von Gopherholz. Jetzt müssen wir ein bisschen Hebräisch-Unterricht nehmen. Hebräisch, Atzei Gopher. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz, Hebräisch Kofer, verpichen, Hebräisch Kafar. Gopherholz, was ist das? Das kommt von Gafar, bestreichen. Das ist eben eine harzhaltige Nadelbaumart. Kommt in der Bibel übrigens nur davor. Gopherholz. Und mit diesem Harz kann man eben zudecken, überziehen. Gafar ist eine Nebenform von Kafar. Was hier im Text hervorkommt, die Arche sollte verpicht werden, innen und außen, mit Harz. Kofer. Merken wir. Kafar von Kofer. Gafar von Gopher. Jetzt ist aber Folgendes interessant. Wenn man einfach so die Sprache nicht kennt und im Wörterbuch nachschaut, dann sieht man, Kofer heißt aber nicht nur Harz. Das Wort heißt auch Sühnung. Seltsam, das gleiche Wort heißt Sühnung. Wie ist das möglich? Zum Beispiel in Hiob 33, Vers 24 wird das Wort, man kann unmöglich mit Harz übersetzen, man muss Sühnung übersetzen. Aber was heißt Sühnung? Es ist ein deutsches Wort. Aber wenn man jemanden auf der Straße fragt, Sühnung, was nicht. Oder das Gleiche ist auch in anderen Sprachen. Man geht in Spanien auf die Straße spazieren oder irgendwo in Südamerika und man fragt die Leute, was heißt das eigentlich, Propiciación? Ja, Propiciación. Das ist das Wort für Sühnung auf Spanisch, ja? Oder man kann in Paris auf der Straße fragen, was heißt eigentlich das Wort im Französischen Propiciation? Wir wissen das nicht. Das ist ein schwieriges Wort. Aber das hilft uns jetzt gerade zu verstehen, was es bedeutet. Also, Sühnung ist das gleiche Wort wie Harz, das kommt von Zudecken. Und die Definition in der Bibel für Sühnung ist das: Der Sünder, der vor Gott schuldige Mensch, wird vor dem Zorn Gottes zugedeckt. Schützend zugedeckt. Der Zorn Gottes wird ausgeübt, aber er trifft den, der zudeckt. Und dann ist Sühnung geschehen. Also Gott ist gerecht, weil er nicht einfach die Augen schließt. Er bestraft das Böse, aber Gott ist Liebe, weil er den Schuldigen verschonen kann. Er wird zugedeckt. Und in Hiob 33, Vers 23, da spricht der jüngste Freund von Hiob und sagt, er spricht von dem kommenden Messias, dem Erlöser der Welt. Wenn es nun für ihn, für den Menschen, einen Gesandten gibt, also einer, der von Gott geschickt wird in diese Welt, einen Ausleger, einer, der erklärt, wer ist Gott? Ein aus tausend, ein Einzigartiger, um den Menschen seine Geradheit kundzutun, zu erklären, was ist Gerechtigkeit und was ist Unrecht, was ist Sünde und was ist gute Tat vor Gott. So wird er sich seiner erbarmen und sprechen. Spricht dieser Messias zu Gott, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung zustande gebracht. Koffer. Ich decke zu. Und mich trifft das Gericht. Und so machen wir die Brücke zum Neuen Testament. In 1. Johannes 2, 1 steht, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also diese Sühnung steht als Angebot da für alle Menschen. In Psalm 69, Vers 2, da haben wir einen messianischen Psalm. Das heißt, ein Psalm im Alten Testament, der prophetisch spricht von dem Tod des Messias am Kreuz für unsere Sünden. Und dort hört man die Stimme des Messias in den Leiden am Kreuz, wo er leidet in den 3 Stunden der Finsternis unter dem Zorn Gottes, der ihn trifft, weil er unsere Sünden auf sich genommen hat. Und da sagt er im Psalm 69, Vers 2, ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Er benutzt genau die Ausdrücke aus der Sintflut, um das Leiden am Kreuz zu beschreiben. Der gerechte Zorn Gottes über unsere Schuld trifft ihn am Kreuz, aber er deckt zu. Und so war das mit der Arche. Noah und seine Familie und all die Tiere, die mit durften, gingen hinein in die Arche. Und dann kam das Gericht Gottes über diese Welt, die Flut. Und sie traf die Arche. Und die drin waren, die waren auch drin in diesem Gericht, aber sie wurden verschont, durch die Arche zugedeckt. Und so sieht man, ist also die Arche wirklich eine bildliche Beschreibung von dem, was Jesus Christus getan hat, um Sühnung für uns zu tun. Jetzt versteht man, was Propitiation heißt. Oder auf Englisch, Propitiation. Aber die Engländer wissen normalerweise auch nicht, was es heißt. Aber so macht die Bibel mit dieser Illustration diese Dinge klar. Aber noch mehr. Es gab eine einzige Tür. Gott sagt, und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Da muss man hineingehen. Jetzt machen wir die Brücke zum Neuen Testament. Der Herr Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Also jetzt sieht man nochmals, wie diese Arche wirklich eine Illustration ist von dem, was wir im Neuen Testament finden, für die Rettung heute. Aber noch etwas Interessantes. Es heißt in Kapitel 7, Vers 16, und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott hat geschlossen. Ja und? Ja. Jetzt muss man mal nachschauen, was im Buch Hiob steht. Hiob 12, Vers 14, da heißt es über Gott, siehe, er reißt nieder und es wird nicht wiedergebaut. Er schließt über jemand zu und es wird nicht aufgetan. Und so weiter. Wenn Gott schließt, kann niemand mehr öffnen. Das heißt also, als Noah und seine Familie drin waren, die Tür wurde geschlossen und von da an dauerte es noch 7 Tage, bis die Sintflut losging. Und das war übrigens nicht nur der Regen von oben. Das Wasser, das es gibt in der Atmosphäre weltweit, das ist dann bald mal aufgebraucht. Aber die Bibel sagt, das Wesentliche kam von unten. Das heißt, alle Quellen der Tiefe taten sich auf. Tiefe heißt Ozeantiefen. Das heißt, der Ozeanboden brach auf, vulkanisch. Und das führte zu unvorstellbaren Tsunamis, also Flutwellen, die das Festland überflutet haben. Und so wurde schließlich die ganze Welt überschwemmt. Und natürlich waren die Berge vor der Flut, die waren nicht so hoch wie die nachsintflutlichen Berge. Denn die Bibel sagt, dass nach der Flut Berge dann aufgefaltet wurden und Täler abgesenkt wurden. Nicht in Millionen von Jahren, sondern katastrophisch. Und dadurch konnte dann das Wasser wieder zurückfließen in die vertieften Meeresbecken. Aber wir haben hier auf Erden das Wasser, um den ganzen Planeten fast 3 Kilometer zu bedecken. Nicht wahr? Wenn man so ein NASA-Bild sieht, ein schönes, das meiste ist sowieso blau. Der größere Teil ist ja Ozean. Aber das Wasser in den Ozeanen reicht, um den ganzen Planeten zu decken. Wenn man eben ausgleichen würde, die Becken und die Höhen. Interessant. Heute, viele Kritiker sagen, das ist ein Märchen, Sintflut. Aber auf der anderen Seite, solche Leute sagen, auf dem Mars gab es einmal eine Sintflut. Und zwar kann man das eben sehen an den geologischen Formationen. So wie auf der Erde sieht man auch die Formationen in den Alpen, die hinweisen auf eine unglaubliche Aktivität von Überschwemmung. Ja? Aber auf dem Mars auch. Nur, jetzt geht man mit Sonden auf den Mars und sucht Wasser und man ist glücklich, wenn man nur ein ganz bisschen Wasser findet. Oder Eis. Man hat nicht viel gefunden. Ganz wenig. Aber das ist offizielle säkulare Wissenschaft. Man geht davon aus, dass es in der Vergangenheit etwa 1 Milliarde Jahre geregnet hat auf dem Mars. Und es eine Sintflut gegeben hat auf dem Mars. Aber das Wasser ist alles jetzt wieder weg. Also das meiste. Gut. Aber man muss sich vorstellen, wenn wir eine solche Situation hätten auf der Erde wie auf dem Mars, ja, dann kann man die Leute, die denken, es ist ein Märchen, noch besser verstehen. Aber wir haben das Wasser. Wir müssen keine Sonden schicken, um Wasser zu suchen auf der Erde. Das nötige Wasser ist da. Aber eben, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Es ging darum, Gott schließt zu, niemand kann öffnen. Noah und seine Familie waren drin, die konnten nicht mehr raus. Auch wenn sie plötzlich dachten, es tut mir so leid um die Leute, die da sind, ich muss zu denen raus. War nicht mehr möglich. Aber er hat einen freien Willen. War nicht mehr möglich. Zu. Und die draußen, die konnten nicht mehr rein. Es gab ein zu spät. Aber eben, ich möchte betonen, die drin waren, die waren sicher. Und das entspricht im Neuen Testament Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Was heißt das, in Christus sein? Das ist so schwierig, nicht wahr? Das ist für Kinder unverständlich und auch für viele Erwachsene. Aber wenn man sich überlegt, was heißt es, in der Arche zu sein? Eben, drin in der Arche. Und die waren sicher. Und wenn man in Christus Jesus ist, er ist unsere Arche, dann muss man sich nie mehr vor Gott fürchten, vor einer ewigen Verdammnis. Keine Verdammnis. In Römer 8 am Schluss sagt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist unglaubliche Entlastung. Man kann sicher sein. Man muss keine Angst mehr haben vor Gott. Und es gibt aber Christen, die sagen, ja, aber du selber kannst immer noch sagen, du möchtest jetzt wieder raus. Noch irgendein anderes Geschöpf. Bin ich denn kein Geschöpf? Und eben, wie bei der Arche, die drinnen waren, die waren drin, die konnten nicht mehr raus. Ja, jetzt sind wir drin. Hinter der Tür in der Arche. Das ist ein Nachbau in Originalgröße in Kentucky. Das hat schon was gekostet, 100 Millionen. Und Ken Ham kam aus einer Familie, die war nicht sehr begütert. Und er hat so Gedanken gehabt und Pläne gehabt und Gott hat es bestätigt und das Geld ist gekommen. Fantastisch. Also die haben das nachgebaut und da kommen also Tausende von Leuten ständig dahin und die hören wirklich die Botschaft von der Arche. So wie heute Abend. Und da kann man also da reingehen und ist mal richtig drinnen. Weiß, was das bedeutet. In der Arche zu sein. Und eben das mal richtig eins zu eins zu sehen, das da draußen stehen, das ist fantastisch. Ja, und jetzt stehen wir hier auf dem Bild. Ja, das war eine kleine Montage. Aber das ist ja egal. Mir gefällt das Bild. Ja, also wir stehen da vor der Türe. Und es ist so, man musste damals hineingehen. Da vorne stehen, das bringt gar nichts. Also fast bekehrt sein. Ist gar nichts. Das haben meine Kinder mir beigebracht. Wir haben immer wieder dumme Sachen gemacht. Das ist normal bei Kindern. Und dann als Vater mit etwas Temperament, wir waren dann ein bisschen laut. Jetzt wäre fast was geschehen. Und die sagen mir so cool, fast ist überhaupt nicht. Und natürlich, das hatten sie nicht selber erfunden. Das hatten sie aus einer so guten Geschichtenkassette. Aber da lernt man Dinge. Und das ist mir nie mehr aus dem Sinn gegangen. Darum erzähle ich das immer wieder. Das gleiche Beispiel ist mir gleich, wenn der eine denkt, oh, das habe ich schon zweimal gehört. Aber wenn man das verstanden hat, fast bekehrt, ist überhaupt nicht bekehrt. Und das bringt nichts. Man kann auch draußen stehen, schöne Fotos machen, aber das rettet nicht. Da hat meine Tochter gesagt, ich muss das so sagen, mit den Fotos. Nee, bringt nichts. Bringt nichts. Jetzt sind wir drin. Und das ist eben eine persönliche Entscheidung. Und um rettet zu werden durch Jesus Christus, man muss sich ganz bewusst entscheiden. Und wirklich, das ist nicht eine kleine Sache, dass man da schnell mal die Hand aufstreckt, wenn ich jetzt fragen würde, wer möchte gerne in die Arche im übertragenen Sinn eingehen? Und nein, das ist wirklich eine Sache, das muss man sich ganz klar überlegen. Aber es ist der einzige Weg zur Rettung, für Zeit und Ewigkeit. Und es bedeutet, dass man seine persönliche Schuld Gott im Gebet bekennt, was man noch weiß. Vieles haben wir vergessen und bereut. Und dann darf man die Vergebung annehmen. Und da kann man so ruhig werden. Und man kann gut schlafen. Ich schlafe meistens gut. Das ist so entlastend. Man weiß, die Tür ist zu. Da kann man gut schlafen. Gut, es gibt ja noch andere Gründe, dass man, auch wenn man so innerlich zur Ruhe gekommen ist, immer noch nicht gut schlafen kann. Aber ich meine, wenn jetzt diese Zusatzfaktoren nicht da sind, dafür bin ich dankbar, Ist doch wunderbar. Aber auf der anderen Seite, es gibt ein zu spät. Und dann gibt es kein Zurück mehr. Die Bibel sagt, mit dem Tod spätestens ist die Gnadenzeit vorbei. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr. Aber bei manchen Menschen kann das sogar sein, dass die Gnadenzeit schon vor dem Tod zu Ende ist. Und ab dem Moment interessiert sich dieser Mensch überhaupt nicht mehr für Gott und sein Wort. Ist ihm alles egal. Aber eben, es gibt ein zu spät. Gott ruft, Gott zieht. Und wenn wir merken, dass er uns ruft, diese Entscheidung zu fällen, dann müssen wir hineingehen. Das ist ganz wichtig, weil man nicht bestimmen kann, wann Gott uns zieht. Gott zieht alle Menschen. Aber wir können nicht selber bestimmen, eben, ja, das soll mal in 5 Jahren sein. Nein, diese Rechnung, das geht nicht. Noch etwas. Von allen Tierarten waren in der Arche. Und zwar heißt es reine und unreine, das heißt koschere, nach jüdischem Gesetz koscher und nicht koschere Tiere. Ein Schwein zum Beispiel ist nicht koscher, ein Klippendachs auch nicht, aber eine Ziege ist koscher oder ein Darmhirsch ist koscher. Und wenn man jetzt das vergleicht mit dem Neuen Testament, wieder die Brücke, in Apostelgeschichte 10 und 11 wird Israel verglichen indirekt mit den koscheren Tieren und alle anderen Völker der Welt mit den nicht koscheren Tieren. Gut. Das sind auch die nicht koscher essen, ja? Ich habe gerade vor 2 Tagen mit einem Freund gesprochen, ein orthodoxer Jude, und er hat gefragt, ja, wie machst du das mit deiner Familie? Esst ihr koscher? Und ja, er wollte auch wissen, es gibt so viele Christen, die wollen jetzt auch beginnen, jüdisch zu leben und so, wie ich das sehe. Da habe ich ihm gesagt, ich sehe es als ein riesiges Problem an. Man muss alles an seinen Ort lassen. Diese Koschergesetze waren für Israel, das war nicht gegeben für die Gemeinde, für die Kirche. Und dann sagt er mir, ja, es gibt auch orthodoxe Rabbiner in Israel, die sind auch völlig dagegen, dass Christen beginnen, diese Dinge zu machen. Und zwar, weil in 3. Mose steht, dass Gott diese Gesetze gegeben hat an Israel, um sie von den anderen Völkern abzusondern. Die sagen, das geht nicht, die machen eine Vermischung, das geht nicht. Das ist nur für Israel und nicht für Nicht-Israeliten gegeben. Ja, aber ich will nur sagen, ein Hinweis auf alle Völker und auf Israel. Und in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 5, Vers 9 bis 10 und Kapitel 7, Vers 9 und folgende, liest man davon, dass Gott einmal Menschen retten wird. Aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Die Bibel sagt nicht, alle Menschen werden gerettet. Gott bietet allen Menschen die Rettung an. Und wenn ein Mensch verloren geht, wird Gott einmal sagen, du hast nicht gewollt. Aber Gott hat das so gesagt, dass er aus allen Stämmen, und ich denke immer daran, wenn ich so in Stammeskulturen bin, dort Vorträge halte, denke ich an diese Verheißung. Aus allen Stämmen hat Gott versprochen. Und Völkern. Es gibt etwa 10.000 verschiedene Völker. Und aus allen Nationen, da gibt es ja ungefähr 200, die meisten sind bei der UNO mit dabei. Und etwa 7.000 Sprachen ohne Dialekte. Das ist grandios. Und nun, es hatte 3 Stockwerke, wie gesagt. Jetzt schauen wir uns noch den Innenausbau an in Kentucky. Also ich schlage vor, gehen Sie mal dorthin, mit der Familie gerade. Also Kinder mitnehmen, und man kann sehr gut fliegen nach Cincinnati und von dort aus nach Kentucky, das sind nur noch ein paar Kilometer. Ja? Und die Hotels dort, die sind so froh, hat man jetzt diese Arche gebaut. Vorher haben die so ausgerufen, viele Leute, oh, diese Fundamentalisten bauen da eine Arche, was soll das? Und jetzt sind sie froh, jetzt sind die Hotels gefüllt, ja? Und nicht teure Hotels muss man nehmen, ja? Aber einfach so mit der Familie einen ganzen Tag in die Arche und dann gehen sie noch ein paar Kilometer weiter nach zum Creation Museum. Auch fantastisch. Also 2 Tage mindestens. Und sieht man, Gott hat vorgeschrieben in 1. Mose 6, Vers 14, mache dir eine Arche von Gopherholz, mit Kammern sollst du die Arche machen. Und das Wort für Kammern ist eigentlich Nester. Kinim heißt auf Hebräisch Nester, das ist nicht Lishka für Zelle oder Cheder für Zimmer. Es ist Kinim. Was bedeutet das? Das bedeutet, Gott wollte, dass es diesen Tieren wohl ist in der Arche. Und nicht wahr, alle durften kommen. Auch die, die nicht so schön sind. Ja, eben, es geht nicht darum. Wenn man Probleme hat mit seinem Aussehen, was ist das schon? Das Wichtige ist, dass man durch die Türe eingegangen ist. Und all diese Tiere durften erleben, Psalm 46, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Und man kann klein sein, die waren auch drin. Da bin ich auch dankbar, dass die Kleinen auch rein dürfen. Und die Großen auch. Aber da fragt sich natürlich, hat es da Platz gegeben für die Dinosaurier? Ja. Jetzt stellt sich die Frage, hat es da Platz gegeben für die Dinosaurier? Ja, nach der Bibel sind die nicht vor 65 Millionen Jahren ausgestorben, sondern die haben zusammen mit den Menschen gelebt. Im Buch Hiob zum Beispiel wird der Behemoth ausführlich beschrieben. Das entspricht wunderbar einem Brontosaurus, Diplodocus. Das sind also diese riesigen, ja, 12 Meter hoch, ja, und Schwanz, und aber fressen Gras. Und es wird dort genau gesagt, frisst Gras wie das Rind. Boah, wird genauso beschrieben. Und dann der Leviathan, das ist ja ein riesen Wassersaurier. Aber zur Zeit von Hiob. Also, die müssen in der Arche gewesen sein, denn, also die nicht im Wasser überleben konnten. Alle Wassertiere musste Noah nicht mitbringen, der hat also keine Aquarien gehabt. Ja? Nur die, die eben nicht im Wasser überleben konnten. Und wie war das mit den Sauriern? Hat doch keinen Platz. Gut, war vielleicht gut für den Schwerpunkt nach unten. Ja? Aber das reicht mit Elefanten und so weiter. Hier ein versteinertes Dinosaurier-Ei. Dinosaurier sind ja Reptilien gewesen. Keine Säugetiere. Und Reptilien legen Eier. Und Eier, gut, ich meine, das Ei, das ich da fotografiert habe, das war etwas so groß, ja? Schon größer als ein Hühnerei, natürlich. Ich liebe Eier am Morgen. Ach, so ein Dinosaurier-Ei wäre mal was. Aber eben, die werden nicht mehr verkauft. Aber wenn die geschlüpft sind, dann waren die eben so. Ja? Und Reptilien wachsen das ganze Leben. Bei uns hört es mal auf, ja? Und das hat bei mir aufgehört. Und meine Mutter hat mir immer gesagt, du musst beten, dass du wächst. Und ich habe das nicht gebetet. Und dann ist das rausgekommen. Aber die, ich bin kein Reptil. Reptilien wachsen das ganze Leben. Und darum wurden die dann riesengroß. Aber für Noah war es wichtig, dass er möglichst kleine Junge mitnahm. Die sollten ja nachher lange Zeit haben, um Junge zu kriegen. Ja? Über Jahre. Die mussten sich ja wieder vermehren. Das war ja wichtig. Drum jung und vermehrungsfähig. Die haben sich da in Kentucky von Ernstus in Genesis wirklich Gedanken gemacht, bis ins Detail. Wie hat man die kleinen Tiere versorgt? Wie mit Wasser? Ja, sieht man hier all die Einrichtungen. Und diesen Krügen. Und wir haben das gemacht mit Amphibien, die Feuchtigkeit brauchen und Luft, ja. Da haben sich alles so überlegt. Die sagen nicht, so war's, ja. Nein, die sagen, wir haben uns überlegt, wie hätte Noah das so vernünftigerweise machen können. Einfach um zu zeigen, wie realistisch das war. Keine Legende. Ist wirklich so geschehen. Also, einfach so, ein Gang, man muss nicht überall alles kommentieren, nicht wahr? Kommen wir auch schnell zum Ende. Und man hat sich auch überlegt, und die Menschen, die konnten natürlich auch Erde mitnehmen und da ein bisschen anpflanzen in der Arche. Ja? Küchenkräuter. Ja, macht man doch so. Also, da haben sie sich auch überlegt und dann mussten die auch irgendwo einen Wohnraum haben. Es waren ja 4 Ehepaare. Noah und seine Frau und Noahs 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen. Insgesamt 8. All die anderen wollten nicht rein. Das ist unglaublich. Heute würde man sagen, der hat nicht die gute Verkündigungsmethode gehabt. Sonst hätte er Zahlen aufweisen können. Aber die Bibel sagt, er war der Prediger der Gerechtigkeit. Und die wollten nicht rein. Ja, das war aber ihre Verantwortung. Nun, hier, das ist die Stube von Ham und seiner Frau. Die haben die sehr, sehr hübsch gemacht, ja? Und das steht ja nicht in der Bibel. Und da schreien sie auch wieder hin, damit nicht die Leute denken, das haben sie alles aus der Bibel abgeschrieben. Nein, aber sie haben sich überlegt, die hatten ja eine riesige Aufgabe. Die mussten ja all die Tiere versorgen. Und übrigens, in Kentucky hat man sich auch ganz genau Gedanken gemacht, wie konnten alle Tierarten gerettet werden. Und die haben, also ihre Berechnungsmethoden zeigen, der Platz in der Arche reichte. Ja? Die mussten ja zum Beispiel nicht, was wir heute eine Art nennen, ein Schakal, Fuchs, ja? Und so weiter. Die, auch Hund und so weiter, die sind ja alle miteinander verwandt. Ja? Fuchs ist mit dem Hund verwandt. Und das hat sich im Lauf der Zeit, hat sich das durch Rassenbildung aufgesplittert. Und so musste natürlich Noah nur quasi ein Urahn mitnehmen. Und dann später nach der Flut ist das durch natürliche Zuchtwahl aufgesplittert worden. Und das hat man also so mit eingerechnet und es funktioniert vom Platz her. Rechnen Sie alles dort vor. Also ich sage, es lohnt sich, dorthin zu gehen. Aber die hatten schon eine Riesenarbeit. Ja, hier sieht man Frau Ham beim Füttern. Und wenn man einen großen Auftrag bekommen hat von Gott, ist es wichtig, dass man auch einen guten Rückzug hat. Und wirklich zu Hause ist. Und wieder auftanken kann. Und dann geht's wieder. Und man kann bis an die Grenze gehen, ja? Aber dann wieder zurück. Und das war die Überlegung. Die mussten einen guten Ausgleich haben. Und wenn was mit Holz zu reparieren war, haben sie an alles gedacht. Oder mit Metall. Denn die Bibel sagt, schon vorsintflutlich gab es Metallbearbeitung. Und Gott sagt, eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen. Und bis zu einer Elle sollst du sie fertigen von oben her. Lichtöffnung heißt hier Sohar. Mittagslicht. Das ist nicht Chalon für Fenster. Sohar. Und das ist dieses besondere Licht, das eben Licht geben sollte bis in die unteren Stockwerke. Und das haben sie so konstruiert. Und sie sehen, wir sind drin. Es funktioniert. Das ist fantastisch, wenn man das wirklich mal so erlebt. Es funktioniert, das Licht kommt von oben bis in den unteren Stockwerk. Licht in der Arche. Und so ist es auch wichtig, dass man Licht, das Licht des Wortes Gottes in der Familie hat. Und ich bin gleich fertig. Und dann kommt sowieso noch ein Apéro zur Erfrischung. Also, aber schließlich ging es ja um die Landung. Nach einem Jahr war dann die ganze Sintflut vorüber. Aber bereits nach einigen Monaten schließlich konnte die Arche landen auf dem Gebirge Ararat. So steht das in 1. Mose 8, Vers 4. Und im 7. Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Das war mal eine Freude, die einfach nicht geplant war. Ich war unterwegs nach Malaysia, durch die Türkei und so oft nachts durchgeflogen, nichts gesehen. Und jetzt mal am Tag. Da habe ich gesehen, das ist ja der Ararat. Mit den 2 typischen Erhebungen, sieht man das? Und ich hätte ja gehofft, der Pilot würde sagen, Ladies and Gentlemen, Schauen Sie mal auf der linken Seite raus, da sehen Sie, wo unser Vater Noah gelandet ist, vor 4.500 Jahren. Das wäre doch keine Durchsage gewesen, ja? Nichts, musste man selber merken. Wow. 5.137 Meter über Meer, da kommen nicht mal die Schweizer Alpen mit. Und eben am 17.07. Und das ist ganz wichtig. Beim Auszug aus Ägypten später wurde dieser siebte Monat zum ersten Monat gemacht. Und damit wird klar, dieser 17.07., das war der 17. Nissan. Und Jesus Christus wurde am 15. Nissan im jüdischen Kalender gekreuzigt. Am dritten Tag, am 17. Nissan, ist er auferstanden. Und nicht wahr, die Arche ging durch das Gericht hindurch und dann die Ruhe auf dem Ararat, ein Bild der Auferstehung. Und genau am Auferstehungstag geschehen. Fantastisch. Hier Noahs Taube, die ausgeschickt wurde, bevor er dann aussteigen konnte. Und als sie ausgestiegen waren, da hat er ein Opfer als Dank dargebracht. Er musste ja von den koscheren Tieren immer 7, nicht 2 und 2 nehmen. 7. Das waren 3 Pärchen. Die koscheren Tiere sollten einen Startvorsprung haben. Und das 7. wurde dann geopfert. Und Gott segnete Noah und seine Söhne. Und das Zeichen, dass Gott nie mehr eine Sintflut bringt, der Regenbogen. Eine Aufspektrung des Lichtes, das eigentlich spricht von Gott, der Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und jetzt zum Schluss noch, Menschheit, woher? Woher kommen wir eigentlich? Und heute kann man das auf eine wunderbare Art zeigen mit Genforschung. Das ist richtig in. Ja, wer hat nicht schon ein Kit bestellt, zum Beispiel bei MyHeritage oder es gibt noch andere große Firmen, die machen heute sehr viel Geld. Schon etwa 10 Millionen US-Amerikaner haben sich testen lassen. Ich habe es auch gemacht. Lohnt sich. Da sieht man die gerade Mutterlinie und die gerade Vaterlinie. Und man kann sogar zeigen, woher man kommt. Also meine italienischen Vorfahren sieht man und die aus dem Nahen Osten sieht man. Und aus Norwegen, ja, auf der geraden Linie. Die Seitenlinie, leider, die kann man nicht sichtbar machen. Aber jetzt kann man die ganze Menschheit einteilen in Äste an einem Baum. Man sagt Haplogruppen. Auf der Mutterseite habe ich Haplogruppe H. Aber dann noch spezifizierter, ja. Also nur grob. Aber die ganze Menschheit kann man jetzt so einteilen. Und 1987... haben Wissenschaftler von der Berkeley University berechnet, die Frau, von der alle Menschen, die heute leben, abstammen, diese Frau muss gelebt haben vor 200.000 bis 100.000 Jahren. Das waren Sensationen in Zeitungen. Man hat Eva entdeckt, ja? Nun, die Evolutionisten haben gesagt, das hat mit Eva natürlich nichts zu tun, sondern es ist einfach die Vorfahren von allen heute lebenden Menschen. Aber die haben das so berechnet, die haben die mitochondriale DNA genommen, das sind in den Zellen gibt es Energiemaschinen und dort ist ein kleiner Abschnitt des Erbgutes drin. Und dort kann man die Mutterlinie verfolgen. Die Mütter gibt das Söhnen und Töchtern. Kann man die Mutterlinie verfolgen und dann kam raus, die ganze Menschheit ist verwandt, hat eine Eva. Aber die haben sich das so überlegt. Wenn die Menschheit abstammen würde von einem Schimpansen, wie lange würde das gehen, dass die Mitochondria-DNA bei Schimpansen so geändert wäre, dass sie dann entsprechen würde wie beim Menschen? Und dann sind sie auf diese Zeit gekommen. Aber kein Evolutionist glaubt, dass wir vom Schimpansen abstammen. Alle sagen, das ist eine Seitenlinie. Nicht wahr? Die würden sagen, wir stammen ab von Australopithecus. Das heißt Südaffe. Das ist ein ausgestorbener Affe. Aber das ist ihre Theorie, nicht wahr? Jetzt hat 1997 ein Wissenschaftsteam eine Studie gemacht, die haben von der anderen Seite her gerechnet. Von heute. Mit den Stammbäumen, die es heute gibt. Und die haben gesehen, wie schnell, sehr schnell, Mutationen geschehen in diesem Bereich. Und die haben festgestellt, die ist 20 Mal schneller, als wie diese Leute da vor 10 Jahren gerechnet haben. Das war eine Überraschung. Das geht ganz schnell. Und darum sieht man eben bei jedem Menschen ein bestimmtes Muster, wegen der Mutationen. Und die sind dann typisch, sagen wir, für Leute, die aus Jugoslawien sind. Und das ist typisch für Leute, die kommen aus Australien, Ureinwohner. Und das ist typisch für Indianer und so weiter. Ja? Und darum kann man von jedem die Herkunft vor 3000 Jahren zeigen, aus welchem Volk. Und die haben dann errechnet, Eva, die Mutter von all den Menschen, die heute leben, muss gelebt haben vor 6500 Jahren. Fantastisch. Das entspricht genau der biblischen Chronologie. Und es wird noch besser. Vor Eva sieht man, die Menschheit geht aus von drei Frauen. Und die haben die Haplogruppe L, M und N. Ich rede eben von der Mutterseite, ja? L, M und N. Und von diesen drei Haplogruppen, N und M ist typisch im Nahen Osten, L ist ganz typisch in Schwarzafrika. Aus diesen drei Haplogruppen haben sich alle anderen Haplogruppen entwickelt. Ja? Sieht man, die Indianer, die haben sehr oft A, B, C, D. Aber auch die, in Ostasien findet man die A, B, C, D. Sind wirklich Ostasiaten rübergegangen über die Beringstraße nach Nordamerika und dann nach Südamerika. Wir sind alle eine Familie. Wir sind alle eine Familie, ganz klar. Und gehen zurück auf drei Frauen und das entspricht Sem, Ham, Frau Sem, Frau Ham, Frau Ham, Frau Japhet. Ja? Das ist fantastisch. Und übrigens, 4500 Jahre reichen bei weitem, um von 8 Menschen auf mehr als 7 Milliarden heute zu kommen. Bei Bevölkerungswachstum, das tiefer ist als aktuell. Wohlverstanden. Aber wenn Sie glauben, der moderne Mensch wäre zum Beispiel schon vor 40.000 Jahren da gewesen, dann müsste man erwarten, dass es heute 430 Milliarden Menschen gibt. Und ich meine, die sprechen nicht von 40.000, die sprechen 100.000, 200.000 und so weiter. Das geht überhaupt nicht. Aber das, wie die Welt ist, entspricht dem. Und das macht klar, das ist nicht eine Legende. Aber die Geschichte von Noah und der Arche hat eine Bedeutung für die Menschen des 21. Jahrhunderts. Es zeigt uns, wie können wir gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und das wünsche ich jedem, der hier ist, dass er diese Entscheidung fasst, ich will durch diese Türe Jesus Christus hineingehen.